So, morgen fangen wir an. Ich habe Ihnen was aufgeschrieben hier, die heutige Übung. Also es betrifft dann das, was ich hier hingeschrieben habe, eigentlich nur die, die weder zur ersten noch zur zweiten Übung kommen, sondern das irgendwie zu Hause machen. Die Aufgabe 16b ist schwerer, als ich mir das gedacht habe, als ich die Aufgabe formuliert habe. Deswegen mache ich daraus eine Zusatzaufgabe. Meine Empfehlung nach den Erfahrungen jetzt in der ersten Übung wäre, dass Sie erstmal alles andere bearbeiten und wenn Sie praktisch mit der Übung ansonsten durch sind, dass Sie dann die 16b anpacken und nach Lust und Laune halt bearbeiten oder nicht bearbeiten. Okay. Ich glaube, das hier war die letzte Folie, die wir letztes Mal hatten, oder? Ist das richtig? Gut. Dann geht's weiter. Ich hatte dann, glaube ich, gesagt, wir wollen über... Na komm. Da kann ich natürlich lernen.
Dann hast du eine fette Wurst.
So, wir wollten über verschiedene Ziele sprechen, die man mit Schedulern verfolgen kann. Und die Grundidee ist halt, wie bei vielen anderen Teilen des Betriebssystems auch, dass man abhängig davon, was man mit dem System machen will, dass man halt Dinge unterschiedlich einstellt. Ja, und das ist gerade beim Scheduler sehr wichtig, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie ein Echtzeitsystem oder ich habe ein interaktives System oder so, dann hat man unterschiedliche Anforderungen, einfach wie das Scheduling ablaufen soll, was wichtig ist und was unwichtig ist. Ja, und ich zeige jetzt mal 10 allgemeine Ziele, die man haben kann oder verfolgen kann mit Scheduling, und wir werden dann später sehen, dass halt einige davon wichtig sind, zum Beispiel für ein interaktives System, und andere sind es nicht. Und das ist erstmal nur eine Übersicht. Ja, das ist im Wesentlichen, damit, wenn Sie später die Folien nochmal durchgehen, Sie das Ganze als Überblick praktisch sehen können. Wir werden uns also 5 Ziele, die hier aufgelistet sind, anschauen, die mehr so Ziele aus Sicht des Anwenders sind, der am Rechner sitzt und mit dem Betriebssystem arbeitet. Und auf der zweiten Folie sehen Sie nochmal 5 weitere Ziele aus Systemsicht, die sich mehr darauf beziehen, dass irgendwie die Gesamtleistung vom System halt gut ist und nicht vielleicht unbedingt das Programm, wo jetzt der Anwender gerade mitarbeitet. Und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Also der erste Punkt ist Ausführdauer. Und man fragt jetzt, abhängig davon, was für ein Scheduler ich benutze, wie der aufgebaut ist, wie lange dauert es für eine Anwendung vom Start bis zum Ende der Anwendung. Ja, also man kann einfach sagen, man macht zum Beispiel so ein Testset, konstruiert irgendwelche Prozesse, die aktiviert werden im System, lässt die vom Scheduler bearbeiten und irgendwann sind die fertig und man hat halt aufgezeichnet, wann sind die ins System reingekommen, wann sind sie wieder rausgegangen, weil sie fertig waren, und diese Zeiten, die notiert man sich alle und rechnet es dann einfach aus. Also wenn wir N Prozesse haben, P1 bis PN, die sollen alle zum selben Zeitpunkt starten, um ein einfacheres Setup zu haben, und die werden zu irgendwelchen gemessenen Zeitpunkten T1 bis TN fertig, dann kann ich natürlich für jedes dieser TI hier, kann ich ausrechnen, wie lang war das im System, also das ist immer TI minus T0, darüber summiere ich und das Ganze teile ich durch N, dann kriege ich einen durchschnittlichen Wert. Und je nachdem, was für einen Scheduler ich eben verwende, kommen da unterschiedliche Sachen raus. Und das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagen kann, da führe ich eine Messung durch und dann habe ich einen Qualitätsmaßstab für meinen Scheduler oder sowas. Ja? Sondern die Idee ist, wenn man sowas misst, dass man versucht, eine repräsentative Menge von Prozessen zu erzeugen, ja, die dem entspricht, wie das System später auch verwendet wird. Wenn man das nicht weiß vorab, wenn man nicht weiß, wie die Nutzungssituation des Systems sein wird, dann kann man damit nichts anfangen. Ja, also man muss schon eine Idee haben, für welche Aufgabe ist das System gedacht. Ja, und wenn man das hat, dann kann man das eben ausrechnen und dann zum Beispiel 2 verschiedene Scheduler vergleichen für dasselbe Testset von Prozessen. Und ähnlich wird es jetzt bei den anderen Kriterien auch aussehen. Also hier fragen wir halt, wie lange dauert es für eine einzelne Anwendung vom Start bis zum Ende. Ja?
Gibt es allen
ein Scheduler pro Betriebssystem oder könnten Betriebssysteme auch zwischen verschiedenen Schedulern wechseln? Kommt drauf an, was Sie gerade machen.
Also klassisch wird ein Betriebssystem mit einem Scheduler ausgewählt und da können Sie höchstens während der läuft Sachen verändern, wenn Sie jetzt zum Beispiel Prioritäten haben oder sowas, dass Sie bei Prozessen die Priorität rauf und runter setzen. Damit ändern Sie natürlich das Verhalten des Schedulers, aber Sie tauschen nicht wirklich den Scheduler aus. Wenn Sie irgendwas nehmen, was ein Open-Source-Betriebssystem ist, jetzt Linux oder irgendein BSD, und Sie nehmen da die Standard-Kernel-Sourcen, dann haben Sie auch genau einen Scheduler. Aber es gibt dann in der Regel Alternativen. Das heißt, Sie könnten hingehen, die Kernel-Quellen nehmen und dann irgendwoher praktisch die Quellen für einen anderen Scheduler nehmen und das einfach austauschen. Ja, also das gibt es schon. Und in der Geschichte von Linux über die letzten 4-5 Jahre ist auch mindestens zweimal der Scheduler ausgetauscht worden, weil es einfach eine Neuentwicklung gab, wo jemand gesagt hat, das ist besser. Ja, also es gab da einen sogenannten O von 1 Scheduler. Also kennen Sie diese O-Notation, diese mathematische, ne, mit dem O von 1, das heißt, in konstanter Zeit wird irgendwas gemacht. Man hat sonst immer sowas wie O von N oder O von log N, wenn man bei so Sortieralgorithmen oder Suchalgorithmen ist. Und O von 1 heißt konstante Zeit. Das heißt, es gab einen Scheduler bei Linux, der für die Scheduling-Entscheidung, wenn der Scheduler aktiviert wird und jetzt sagen muss, welcher Prozess ist der nächste, der laufen darf, der diese Frage in einer, also wirklich konstanter Zeit beantworten kann, unabhängig davon, ob gerade 10 Prozesse oder 1000 Prozesse aktiv sind. Und das ist natürlich, das ist interessant, ja, weil normal würde man irgendwie sagen, naja gut, der Scheduler wird sich wohl mal alle Prozesse angucken und dann basierend auf diesen gesammelten Informationen halt irgendwie was entscheiden. Ja, und die haben es halt da hingebastelt, einen Scheduler zu bauen, der eben nicht abhängig von der Anzahl der Prozesse war bei der Entscheidung. Hat sich aber herausgestellt, dass das noch nicht die beste Variante war. Es ist dann danach ein neuer Scheduler gekommen, das ist der aktuelle, oder müsste der aktuelle sein, der heißt Completely Fair Scheduler, CFS, haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wenn Sie so Linux-Doku irgendwie mitverfolgen. Der hat nicht mehr diese Eigenschaft, in konstanter Zeit zu entscheiden, also da spielt es eine Rolle, wie viele Prozesse es gibt und trotzdem ist das Gesamtverhalten besser. Ja, aus Sicht der Kernel-Entwickler. Also da haben Sie eben dann die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ich tausche jetzt mal den Scheduler aus. Und vom Prinzip, wenn Sie sich da ein paar Monate hinsetzen und sich einarbeiten in die Kernel-Quellen so weit, dass Sie verstehen, wie der Scheduler arbeitet, dann können Sie Ihren eigenen schreiben und den einfach austauschen. Ja? Aber Sie können nicht im laufenden Betrieb den Scheduler rausschmeißen und einen anderen reintun. Das ist nicht wie so ein ladbares Modul oder sowas, weil wenn der Scheduler nicht mehr da wäre, in dem Moment, ja, das würde dann keinen Sinn mehr ergeben. Ne? Dann kann das Betriebssystem nicht weiterarbeiten. Theoretisch wäre sogar möglich, dass Sie, wenn Sie mehr CPU-System haben, ja, oder ein Multicore-System, dann läuft ja auf jeder CPU läuft ein Scheduler und Sie könnten sogar auf den verschiedenen CPUs unterschiedliche Scheduler laufen haben. Das macht man auch nicht, aber es würde nichts dagegen sprechen, das zu versuchen. Ja. Gut. Nächstes Ziel ist Reaktionszeit und stellt die Frage, wie schnell wird auf Benutzereingaben oder irgendwie Interaktionen des Benutzers halt reagiert. Und die Idee ist hier, da kommen wir natürlich auch wieder in die Interrupt-Behandlung mit rein. Ja, aber es geht jetzt nicht um die Frage, was mit dem Interrupt passiert, der wird ja unabhängig vom Scheduler verarbeitet, sondern der Kern ist, wie lange wird es dauern, bis der Prozess, für den dieser Tastendruck da ist, bis der wieder drankommt. Ja, können Sie sich vorstellen, wenn zum Beispiel der Prozess, der prinzipiell irgendwas anfangen kann mit diesem Tastaturereignis, wenn der gerade erst unterbrochen wurde und praktisch der nächste aus so einer Warteschlange drangekommen ist. Wenn Sie dann eine Taste drücken, dann wird zwar die Interrupt-Behandlung gemacht, ja, das heißt, dieses Tastaturereignis, das wird irgendwo vermerkt, irgendwo eingetragen, aber der Prozess, der das auswerten kann, der ist ja noch nicht da, wenn es zum Beispiel ein Textprogramm ist, was dieses Zeichen dann anzeigen soll. Und das heißt, je nachdem, wie das Scheduling arbeitet, kann es sein, dass bevor jetzt wirklich Ihre Tastatureingabe im Programm verarbeitet wird, dass erstmal alle möglichen anderen Prozesse drankommen und sich das ganz schön hinzieht, ja, bis irgendwann dann mal das Textprogramm wieder aktiv wird und dann zum Beispiel den Buchstaben anzeigt auf dem Bildschirm, den Sie eingegeben haben. Ja, das heißt, auch wenn Sie eine super Interrupt-Bearbeitung haben, die also blitzschnell auf diesen Tastendruck reagiert und alles Nötige erledigt, kann es trotzdem, je nachdem wie der Scheduler arbeitet, halt sehr lange dauern, bis es weitergeht. Und hier kann man halt versuchen zu messen, wie lange sowas dauert. Und das ist natürlich eine Geschichte, die für interaktive Systeme, die also wirklich von einem Benutzer, der vorm Rechner sitzt, verwendet werden, die dafür wichtig sind. Ja. Gilt genauso auch, wenn Sie sich auf einem Rechner einloggen und den praktisch per Fernsteuerung benutzen, dann wollen Sie auch, dass Sie irgendwie ja, halt ein interaktives Verhalten haben, wo Sie keine langen Wartezeiten haben. Ein anderes Kriterium ist Deadlines. Das ist etwas, was man eigentlich nur bei Realtime-Systemen irgendwie verfolgt. Und da ist die Idee, dass bestimmte Dinge in einer bestimmten Zeit passieren müssen. Ja, also dass sie praktisch sagen, irgendwas darf nur einen so und so großen Bruchteil einer Sekunde dauern. Wenn es länger dauert, dann ist die Deadline nicht eingehalten worden und dann würde man sagen, das System ist nicht brauchbar für diesen Anwendungszweck. Und was man hier anschauen kann, ist zum Beispiel, wie oft werden Deadlines nicht eingehalten. Ja, also wenn man jetzt natürlich wirklich ein Realtime-System hat, dann würde man eigentlich verlangen, dass Deadlines immer eingehalten werden. Dann haben Sie nichts zu messen, aber Sie können praktisch versuchen, das System zu überlasten oder sowas mit einer sehr hohen Auslastung von Prozessen. Und dann müssen irgendwann Fehler auftreten, wenn Sie nicht einen Mechanismus haben, der einfach verbietet, zu viele Prozesse zu starten. Ja, und dann will man versuchen, den Anteil der Deadlines, wo es funktioniert hat, wo man also innerhalb der Deadline fertig war, dass man den einhält. Bei der Deadline spielt es dann keine Rolle, wenn jetzt, sagen wir mal, was auch immer das ist, sagt, es muss in einer Zehntelsekunde passieren. Ob das dann in einer Hundertstel oder Tausendstelsekunde vielleicht passiert, also viel, viel schneller, als was die Deadline vorgeben würde, das ist eigentlich uninteressant. Ja, das ist vielleicht schön, wenn es passiert, aber bei einer Deadline geht es immer nur darum, dass dieser Punkt nicht überschritten wird und wie weit man drunter bleibt, ist eigentlich egal. Ja, man kann natürlich davon ausgehen, wenn man feststellt, dass grundsätzlich alle Deadlines immer um einen Faktor, ein Zehntel oder ein Hundertstel oder so überhaupt nicht erreicht werden, dass das System dann noch sehr viel zusätzliche Ressourcen hat und noch mehr machen könnte, als es jetzt tut. Gut, der nächste Punkt, Vorhersehbarkeit. Da geht es so ein bisschen um eine intuitive Annahme. Wenn Sie auf einem System mehrere Programme starten, die im Prinzip sehr ähnlich sind vom Verhalten, oder wenn Sie zum Beispiel tatsächlich dasselbe Programm mehrfach starten in Form von mehreren Prozessen, dann haben Sie irgendwie die Erwartung, dass so das Laufzeitverhalten von diesen gleichartigen Prozessen, dass das auch ähnlich ist. Ja, dass man irgendwie kleine Schwankungen drin hat oder so, ist okay. Aber es würde Sie irritieren, wenn Sie zweimal denselben Prozess starten oder dasselbe Programm in zwei verschiedenen Prozessen. Und das ist irgendwas, was im Hintergrund irgendwas rechnet ohne Interaktion. Und das eine Ding ist nach 5 Sekunden fertig und das andere braucht eine halbe Minute. Ja, obwohl es dasselbe macht. Das wäre irgendwie komisch. Und Vorhersehbarkeit sagt praktisch, dass man erwarten kann, dass eben diese Sachen wie Ausführdauer und Reaktionszeit, dass die gleich oder sehr, sehr ähnlich sind bei gleichartigen Programmen. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann meint man sogar noch damit drin, dass das Ganze unabhängig vom Systemzustand ist. Und das wird etwas sein, was natürlich schwer zu erreichen ist. Weil wenn Sie ein System haben, auf dem 3 Prozesse laufen oder eins, wo 300 Prozesse laufen und Sie nehmen jetzt einen davon, dann wäre es überraschend, wenn auf dem überhaupt nicht ausgelasteten System das Programm nicht ganz deutlich schneller laufen würde, als auf dem mit 300 Prozessen. Ja. Aber im Prinzip würde Vorhersehbarkeit auch noch diese Sache mit enthalten. Ja, es ist bezogen auf eine einzelne Anwendung, wo man eben auch sagt, wenn ich es heute starte und wenn ich es morgen starte, dann will ich, dass das Verhalten morgen so genauso ist, wie ich es heute gesehen habe. Ja, und das ist eben genau der Punkt da unten. Wenn beliebig viele Prozesse erlaubt sind, dann dürfte das schwierig werden, so eine Eigenschaft hinzukriegen. Ja, das werden wir auch bei anderen Bedingungen noch sehen, dass das sind praktisch Wunschvorstellungen, die man hat, wo man sagt, es wäre toll, wenn der Scheduler diese Eigenschaft mir garantieren könnte. Und ja, man wird sehen, dass einige von den Sachen nicht in Perfektion zu erreichen sind. Und vor allem auch, dass es Ziele gibt, die konträr sind, also die sich nicht gegenseitig tolerieren. Also wenn sie eines der Ziele verfolgen, muss das andere vernachlässigt werden und umgekehrt, weil die einfach gegeneinander arbeiten. Nächster Punkt ist Proportionalität. Das ist ein sehr weiches Kriterium. Die Idee, die hier hinter steht, ist, dass ein normaler Anwender, der jetzt nicht irgendwie Entwickler oder sowas ist, sondern so ein Endbenutzer, der mit einem System arbeitet, dass der oft eine falsche Vorstellung davon hat, was für Dinge einfach sind und was für Dinge nicht. Was ich als Beispiel da immer bringe, man kann das vergleichen auch mit falschen Vorstellungen über technische Geräte. Ja, Leute, die irgendwelche Geräte einfach bedienen und eine Erwartung haben, dass das zum Beispiel irgendwas schnell machen muss oder dass etwas eher langsam ist. Wenn Sie darüber nachdenken, sowas wie telefonieren, ja, klassisches Telefonieren mit einem Wählscheibentelefon oder sowas, dann ist der Verbindungsaufbau relativ komplex. Hörer abnehmen, warten auf Freizeichen, 6, 7 Nummern mit diesem Drehscheibending wählen, hören, wie das Knacken im Hintergrund läuft, falls Sie noch Wählscheibentelefone mal gesehen haben, das macht so Knackgeräusche. Also es dauert relativ lang, ja, da sind Sie so 15 Sekunden oder 20 Sekunden beschäftigt, damit die Verbindung aufzubauen, dann dauert es noch einen Moment, dann kommt irgendwann das Freizeichen, ja, das Klingeln bei der Gegenseite, dann wird abgehoben und dann kann man sich begrüßen und dann kann man reden. Also der Verbindungsaufbau ist sehr, sehr komplex. Hingegen das Auflegen ist überhaupt nicht komplex. Hörer auf die Gabel knallen, fertig. Ja? Also das würde praktisch sagen, beim Telefonieren ist der Verbindungsaufbau ganz erheblich komplizierter als der Verbindungsabbau. Und wenn man das jetzt überträgt mit dieser Vorstellung auf irgendwelche technischen Vorgänge, dann bricht das Bild zusammen, weil es gibt Sachen, also Netzwerkprotokolle, wo der Verbindungsabbau ähnlich komplex ist wie der Verbindungsaufbau. Weil in dem Moment, wo Sie das Kommando geben, die Verbindung zu trennen, wird dann noch eine ganze Menge an Informationen hin und her geschickt und das heißt, es dauert nicht wesentlich kürzer als der Verbindungsaufbau. Ja? Und das ist so ein Beispiel, wo man aus der Erfahrung, aus dem Leben irgendwie im Umgang mit irgendwelcher Technik eine falsche Vorstellung entwickeln kann und die überträgt auf Software und dann sagt, ich will, dass sich das Zeug so verhält, wie es meiner Vorstellung entspricht. Ja? Und deswegen ist es total weiches Kriterium, weil das hat nichts damit zu tun, wie leistungsfähig ein System ist oder sowas. Es gibt einfach Sachen, die sind halt komplex und brauchen eine gewisse Zeit. Und trotzdem ist ein Anwender eventuell unzufrieden, wenn das nicht seinen Erwartungen entspricht, obwohl die Erwartungen falsch sind. Und Proportionalität ist praktisch die Aussage, man könnte ja versuchen, das System so zu optimieren, dass diese Erwartungshaltung vom Anwender, was braucht lang, was braucht nicht lang, dass das zufriedengestellt wird. Also insofern, das ist etwas, was man nur sehr schwer zum Beispiel überprüfen und irgendwie messen kann. Ja, weil dazu müsste man Befragungen machen, müsste Leute an eine Kiste setzen und beobachten, wann werden die aggressiv, wenn irgendwas eine gewisse Zeit dauert und dann fragen, warum ist das so und dann könnte man da vielleicht irgendwas optimieren. Okay, also das waren jetzt 5 Punkte, die so ein bisschen aus Anwendersicht betrachtet sind und die nächsten 5 Punkte sind mehr aus der Sicht des Systems, dass das Gesamtsystem irgendwie gescheit laufen soll. Der erste Punkt ist Durchsatz und da geht es darum, um die Prozesse, die fertig werden. Man schaut sich einfach ein System an, auf dem halt irgendwelche Prozesse laufen und dann guckt man, wie viele in einer gewissen Zeiteinheit fertig werden. Also fertig werden heißt, die gehen mit Exit raus und sind dann weg. Ja, das ist einfach der Durchsatz, wie viel kriege ich da durch. Damit kann ich praktisch messen, wie viel Arbeit das System irgendwie erledigt. Und das ist jetzt wieder ähnlich wie in einem der früheren Beispiele. Das hängt natürlich von einem konkreten Testset von Prozessen ab. Also auch das ist wieder ein Punkt, der nur sinnvoll ist, wenn Sie praktisch einen Test entwickeln, ein Testszenario, was der tatsächlichen Nutzung möglichst nahe kommt, so eine Art Benchmark, und das dann mit einem Scheduler durchlaufen lassen und dann nochmal mit einem anderen, und dann können Sie es am Ende vergleichen. Ja. Der nächste Punkt, Prozessorauslastung, geht es um die Frage, ob es irgendwelche Idle Times gibt. Der Hintergrund ist natürlich, dass man sagt, es muss überhaupt ausreichende Menge an Aufträgen vorhanden sein. Also wenn Sie das System so laufen lassen, dass gerade keine Prozesse drauf sind, weil Sie keine Anwendung gestartet haben, dann kriegen Sie natürlich eine Idle Time einfach, weil es nichts zu tun gibt. Das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn man annimmt, dass es immer einen ausreichenden Vorrat an zu laufenden oder auszuführenden Prozessen gibt, dann ist die Frage, ob der Scheduler eventuell trotzdem es nicht hinkriegt, immer was auf die CPU zu tun. Ja, also kann das vorkommen, obwohl wir ganz viele Prozesse haben, dass keiner davon die CPU nutzen kann. Ja, das wird nur passieren, wenn die alle blockiert sind. Ja, und da ist dann die Frage, ist es vielleicht ein Problem vom Scheduler, dass der so eine Situation erzeugt hat, ja, dass also alle Prozesse gleichzeitig blockiert sind. Um da einfach ein schlechtes Beispiel zu geben, wenn Sie eben einen ganzen Haufen Prozesse starten und Sie wissen, da gibt es CPU-lastige und es gibt welche, die IO-lastig sind, ja, also Sachen, die fast nur rechnen und andererseits Sachen, die fast nur auf Hardware zugreifen. Und ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, oder? Sie würden die jetzt sortieren irgendwie, dass Sie sagen, ich lasse erstmal die ganzen CPU-lastigen laufen, die alle rechnen wollen. Ja, in der Phase wird es keine Idle-Zeit geben, dann werden halt diese ganzen rechnenden Prozesse irgendwie abgearbeitet. Und danach sagen Sie so, und jetzt kommen die ganzen IO-lastigen, die fast nur irgendwelche Plattenzugriffe machen. Dann wird natürlich Folgendes passieren, die laufen alle in ihren ersten Plattenzugriff rein und dann sind die alle weg erstmal, also dann sind die alle blockiert, weil diese Plattenzugriffe ja wesentlich länger brauchen, als was jetzt so eine CPU-Instruktion braucht. Ich hatte, glaube ich, gesagt, der Größenverhältnis liegt so im Bereich einer Million, also die Gesamtdauer, bis ein Plattenzugriff komplett abgeschlossen ist, inklusive Interrupt-Behandlung und bis dann der zugehörige Prozess weiterarbeiten kann, da kann man grob sagen, Faktor Millionen im Vergleich zu einer einzelnen Instruktion. Ja, und wenn ich das also so sortieren würde, dann wäre es denkbar ungeschickt und dann kriege ich halt in dem Moment, wo ich die ganzen IO-Prozesse bearbeite, kriege ich halt enorme Idle-Times, weil ich dann einfach keinen Prozess habe, der jetzt die CPU nutzen kann. Und gut, das stellt halt die Frage. Und warum interessiert man sich überhaupt dafür? Das ist halt ein Punkt, wenn man jetzt Maschinen irgendwie kommerziell einsetzt, zum Beispiel die Rechenzeit darauf vermietet, wie das manche Rechenzentren machen, ja, wo man irgendwie Teile von so einem großen Cluster einfach für eine Stunde Workload irgendwie anmieten kann und dann irgendwas darauf rechnet. Und dann hat man natürlich, wenn ständig hohe Idle Times da sind, weil der Scheduler irgendwie untauglich ist, dann macht man natürlich weniger Umsatz, weil es sich die ganzen Prozesse nach hinten rausschieben und später ausgeführt werden. Nächster Punkt ist Fairness. Da geht es darum, dass man prinzipiell alle Prozesse irgendwie gleich behandeln soll, was die Zuteilung von Ressourcen, also von Rechenzeit in diesem Fall, angeht. Ein Punkt, der da mit drin ist, ist, dass es kein Verhungern geben soll. Je nachdem, wie Sie einen Scheduler gestalten, vor allem wenn Sie sowas wie Prioritätenmanagement noch drin haben, könnte es passieren, dass ein Prozess, obwohl er bereit ist, nie ausgewählt wird vom Scheduler, ja, weil irgendwelche Kriterien dagegen sprechen, den auszuwählen. Und das ist natürlich eine Fehlfunktion. Ja, also das wäre nicht nur ein schlechter Scheduler, sondern das wäre einfach ein kaputter Scheduler, wenn der in eine Situation kommt, dass bestimmte Prozesse nie laufen, weil es zum Beispiel immer welche gibt, die eine höhere Priorität haben und die nicht weggehen oder sowas. Das wäre einfach ein Bug. Ja, aber es ist trotzdem Teil praktisch, dass es extreme Unfairness, wenn ich einen Prozess nie auswähle. Und ansonsten ist eben die Erwartung, dass sich hier auch wieder ähnliche Programme auch ähnlich verhalten, ja, auch wenn die parallel laufen, dass sie auch ungefähr zur selben Zeit fertig werden, weil sie ja ungefähr gleich viel Rechenzeit bekommen. Diese absolute Gleichbehandlung gibt es natürlich nur, wenn es keine Prioritäten gibt. Ja, das wird der nächste Punkt auf der nächsten Folie sein. Wenn ich sowas wie Prioritäten habe und praktisch sage, es gibt wichtige und unwichtige Prozesse, dann muss ich das natürlich auch unter diesem Fairness-Aspekt auch mit berücksichtigen. Dann ist es eben fair, dass der wichtige Prozess zum Beispiel doppelt so viel Rechenzeit prozentual bekommt wie der unwichtige Prozess, weil man es so will. Ja, also Fairness muss nicht im Widerspruch stehen zu Prioritäten. Ja, das ist der nächste Punkt. Wenn es ein Konzept von Prioritäten gibt, dann muss es auch korrekt umgesetzt werden. Wobei man da unterschiedliche Arten definieren kann, was das bedeuten soll. Also man kann zum Beispiel sagen, etwas, was hohe Priorität hat, soll vom Scheduler bevorzugt ausgewählt werden. Das heißt, wann immer der Scheduler eine Entscheidung trifft, wenn es einen Prozess mit hoher Priorität gibt und ansonsten nur welche mit niedrigerer, dann muss der mit hoher gewählt werden. Das wäre eine Möglichkeit, Prioritäten umzusetzen. Eine andere Geschichte wäre, dass man sagt, die Auswahl ist unabhängig von der Priorität, aber wenn ich einen Prozess auswähle mit hoher Priorität, dann lasse ich den 10-mal so lange laufen wie einen mit einfacher Priorität. Ja, dann würde er auch im Ergebnis mehr Rechenzeit bekommen und wäre praktisch auch als wichtiger behandelt. Das kann man so oder so machen, man kann es auch kombinieren. Wir werden noch ein Modell sehen, wo beides drin ist und es so Anpassungen im Lauf gibt. Ja, und der letzte Punkt ist hier Ressourcenbalance. Generell Ressourcen, es ist ja nicht nur die CPU-Zeit eine Ressource, sondern es gibt auch diverse andere Ressourcen und die Grundaufgabe des Betriebssystems ist natürlich, dass alle Ressourcen irgendwie vernünftig ausgelastet werden. Und je nachdem, was der Scheduler jetzt für Entscheidungen trifft, wann ein Prozess laufen darf und nicht, hat es eben auch Auswirkungen darauf, wie andere Komponenten des Systems ausgelastet sind. Wenn ich wieder dieses dämliche Beispiel vom Anfang nehme, dass ich erst alle CPU-lastigen Prozesse laufen lasse und dann alle IO-lastigen Prozesse, dann führt es nicht nur dazu, dass es bei der CPU eine ungünstige Auslastung gibt, sondern es bewirkt eben auch, dass die IO-Geräte in dem einen Zeitblock massiv ausgelastet sind und in dem anderen nicht. Ja, und das ist auch schlecht. Und deswegen wäre es gut, wenn man es schafft, irgendwie einen Überblick zu haben, was eigentlich die laufenden Prozesse alles so an Ressourcenbedarf haben. Also nicht nur, dass die interessiert sind, die CPU zu nutzen, sondern auch, was die ansonsten so machen und das eventuell mit zu berücksichtigen. Ja, das ist nicht leicht, das in einen normalen Scheduler einzubauen, weil dann die Scheduling-Entscheidung viel, viel komplexer wird. Okay, das sind also 10 Punkte, man kann sich sicher noch weitere ausdenken, ja, oder wenn man irgendwo nachliest, noch weitere finden. Aber wir wollen uns mit den 10 begnügen und mal schauen für 3 verschiedene Szenarien, was davon wichtig sein könnte. Erstmal die 3 Kategorien, also wir werden uns anschauen Stapelverarbeitungssysteme, ja, oder Batch-Systeme. Das sind keine normalen Rechner, wo interaktiv mit gearbeitet wird, sondern da wird praktisch über irgendeine Art von Jobmanagement-Tool werden neue Aufträge in das System reingegeben und dann wird das System irgendwie dafür sorgen, dass die abgearbeitet werden und wenn so ein Job fertig ist, werden die Ergebnisse, was weiß ich, per Mail oder sowas an den Auftraggeber zurückgegeben. Dann interaktives System, das ist das normale Zeug, halt ein PC, an dem man irgendwas macht, mit einer grafischen Oberfläche oder auch nicht. Kann auch ein Server sein, ja, also auch ein File-Server oder Web-Server oder sowas, Mail-Server, die sind auch interaktiv in dem Sinne, dass halt irgendwelche Anfragen an die herangetragen werden, die möglichst sofort, so schnell wie möglich bearbeitet werden sollen. Und als 3. Kategorie die Echtzeitsysteme, die eben in speziellen Bereichen eingesetzt werden, wo sie so einen Bedarf an zeitlich korrektem, genauen Verhalten haben. Und es gibt ein paar Sachen, die wir immer als wichtig betrachten wollen. Also dieser Fairness-Gedanke, der sollte grundsätzlich von jedem Scheduler berücksichtigt werden. Prioritäten werden wir hier in der Regel auch überall als wichtig ansehen. Und dieser Gedanke der Ressourcenbalance, ja, dass eben nicht nur die Nutzung der CPU irgendwie sinnvoll verwaltet wird, sondern dass generell mit den Ressourcen vernünftig umgegangen wird, das soll auch wichtig sein. Und was darüber hinaus noch eine Rolle spielt, das unterscheidet sich dann eben von System zu System. Wenn wir Stapelverarbeitung machen, und damit geht es gleich weiter, weil wir gucken uns im Anschluss jetzt an diese kurze Übersicht gucken wir uns Scheduler für solche Stapelverarbeitungssysteme an. Dann erzähle ich auch noch ein bisschen mehr über diese Batch-Systeme. Da kommen noch hinzu Durchsatz, Ausführdauer und Prozessorauslastung. Ja, das sind so klassische Eigenschaften, die für ein Stapelverarbeitungssystem wichtig sind. Und Sie sehen, da ist jetzt überhaupt nichts drin, was irgendwie Wert darauf legt, dass das Ding gut interaktiv bedienbar ist. Ja, und auch diese weichen Kriterien, wo praktisch ein Anwender sagt, ich habe das Gefühl, das ist zu langsam oder sowas, die spielen da auch keine Rolle, weil das System in dem Sinne keine Anwender hat. Das hat vielleicht ein Administrator, der sich mal wirklich an die Maschine setzen kann und da irgendwas macht, aber das System wird nicht interaktiv benutzt, so ein Stapelverarbeitungssystem. Ja. Hingegen bei den interaktiven Systemen kommt hinzu Reaktionszeit und Proportionalität, diese beiden Features. Reaktionszeit ist halt direkt diese klassische interaktive Sache. Wenn ich einfach irgendwas mache, irgendwo klicke, eine Taste drücke oder so, dann will ich, dass da sofort irgendwas passiert. Ich will unmittelbares Feedback vom System kriegen. Und bei den Echtzeitsystemen nicht weiter unerwartet Deadlines und Vorhersehbarkeit. Ja? Also Vorhersehbarkeit, wie haben wir das genau beschrieben? Ja, das ist also gleich, da haben wir gesagt, gleichartige Prozesse sollen sich auch gleichartig verhalten und das auch unabhängig vom Systemzustand. Da steckt eben auch dieses drin, wenn ich einmal das Zeug getestet habe, dass es ein bestimmtes Laufzeitverhalten hat, dann will ich, dass das über den ganzen Lebenszyklus von diesem System sich konstant immer ungefähr so verhält, ja, damit halt nicht auf einmal Änderungen drin sind und das System dann nicht mehr brauchbar ist, nur weil ein anderer Tag ist und irgendwie die Prozesse in einer anderen Reihenfolge gestartet worden sind. Okay, dann fangen wir an mit den Schedulern für Batch-Systeme. Dazu erstmal noch ein kurzer Überblick, was ich unter Batch-Systemen verstehe und auch die meisten anderen darunter verstehen. Also bei Stapelverarbeitung geht es immer darum, das System ist nicht interaktiv und wir haben irgend so ein Jobverwaltungstool. Also das ist jetzt etwas, das hat es in der Vergangenheit gegeben, aber man kann sowas auch heute noch haben. Manchmal haben solche Systeme dann irgendwie ein Webinterface. Ein typischer Vorgang wäre, dass Sie zum Beispiel auf Ihrem normalen PC irgendwelche Software entwickeln, die auf dem System laufen soll. Sie verwenden dann einen Cross-Compiler, weil das wahrscheinlich eine ganz andere Rechnerarchitektur sein wird, die dieses Batch-System betreibt. Und wenn Sie praktisch den Job fertig haben, dann haben Sie irgendwie ein ausführbares Programm und irgendwelche Daten, die auch als Datei zur Verfügung stehen. Und dann loggen Sie sich da auf diesem Web-Interface an und laden Ihr Zeug hoch. Ja, oder Sie haben irgendein Kommandozeilentool, was den Job praktisch dahin schickt. Und dann ist der Job im System. Und das heißt nicht, dass der direkt ausgeführt wird. Ja, das kann sein, dass er sofort läuft. Es kann aber auch sein, dass er erst in einer Stunde läuft. Und Sie haben dann nicht mehr groß den Einfluss drauf. Aber Sie haben andere Möglichkeiten. In der Regel bei solchen Tools können Sie zum Beispiel sagen, ich will, weil meine Anwendung multithreaded ist, ich will eine gewisse Anzahl von CPU-Kernen haben oder von Prozessoren. Ja. Also ich habe so ein Jobverwaltungstool auf einer Cray-Maschine gesehen, die hatte 1024 Prozessoren und dann konnte man halt beim Abschicken des Jobs konnte man sagen, ich will, dass mein Job auf 512 CPUs läuft. Und das heißt natürlich, die sind vielleicht nicht frei, die 512 CPUs. Ja, also es kann dann sein, wenn man einen Job mit so einer Anforderung, die da ans Limit geht oder sehr, sehr hohe Anzahl von Prozessoren anfordert, dass so ein Job dann einen ganzen Tag in der Warteschlange hängt, weil einfach kein Zeitpunkt auftritt, wo ich halt 512 CPUs kriegen kann. Und wenn ich ihn nicht kriege, dann will ich auch nicht, dass das Programm läuft, weil es mir nichts bringt. Ja. Also das ist ganz anders als ein interaktives System, wo wenn man ein Programm startet, das halt auch direkt laufen soll, weil man es ja irgendwie benutzen will. Und ja, typischerweise verwendet man das eben für extrem aufwendige Berechnungen, wenn Sie jetzt irgendwie so High-Performance-Computing-Zeug machen und da Sachen zu rechnen haben, die auf einer normalen Maschine mehrere Wochen rechnen würden, dann laden Sie das halt auf so einen Supercomputer hoch und irgendwann läuft es dann, braucht dann vielleicht nur ein paar Minuten und wenn es dann fertig ist, kommt das Zeug wieder zu Ihnen zurück. Die Kompiliervorgänge, das ist eher historisch. Wie gesagt, man macht es eigentlich eher, dass man auf der eigenen Maschine einen Cross-Compiler hat und dort das übersetzt, weil heute ist ja das Kompilieren jetzt nicht so der Akt, also auch sehr, sehr umfangreiche Programme sind ja in ein paar Minuten durchkompiliert. Früher war es so, dass auch das Kompilieren schon eine Horroraufgabe war und lange gedauert hat, deswegen war es sinnvoll, auch das Kompilieren auf einer schnellen Maschine halt zu machen. Das braucht man heute nicht mehr. Wo kommt der Begriff Stapelverarbeitung her? Es kommt tatsächlich von den Lochkarten. Die ersten Geräte, die so gearbeitet haben, oder überhaupt die ersten Computer, waren nicht interaktiv. Da konnte man sich nicht an eine Konsole setzen und irgendwie in der Shell mit dem System sprechen, sondern die Idee war, dass sie so einen Stapel Lochkarten hatten, die sie irgendwie generieren mussten, zum Beispiel durch manuelles Ausstanzen der richtigen Stellen in der Lochkarte. Und dann war in so einem Stapel, den sie als Entwickler oder als Programmierer erzeugt haben, waren erst ein paar Karten für den Programmcode und dann ein paar Karten für die Daten, mit denen das Programm arbeiten sollte. Und wenn sie das Programm ausführen wollten, dann sind sie in den Rechnerraum gegangen, haben dem Operator das Zeug in die Hand gegeben, diesen Stapel, und der hat es dann irgendwann in so einen Schacht reingeschmissen, wo das Gerät halt die Karten lesen kann. Und dann hat es sich die Dinger der Reihe nach reingezogen und halt das Programm ausgeführt. Ja, und die Ausgabe war dann entweder über einen Stanzer, auch wieder auf Lochkarten, oder über einen Drucker, das gab es dann auch schon. Und letzten Endes war es auch so, dass man jetzt nicht einen einzelnen Job praktisch, also einen Kartenstapel in dieses Gerät geschmissen hat, sondern man konnte auch mehrere Kartenstapel auf einmal da reintun. Natürlich nicht durchmischt, sondern irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, das heißt, in diesem Szenario ist der Operator, der die Maschine bedient, der ist der Scheduler. Ja, der entscheidet, in welcher Reihenfolge die Jobs ins System kommen. Und es waren keine Multitasking-Maschinen, die haben halt einen Job genommen, abgearbeitet und dann den nächsten Job genommen und so weiter. Ja, also das war ein sehr einfaches System, wo der Scheduler praktisch eine Person war. Der konnte insofern auch noch Scheduling-Entscheidungen treffen, wenn jetzt ein wichtiger Mitarbeiter vorbeigekommen ist und gesagt hat, ich brauche meinen Job sofort. Dann hat er vielleicht geguckt in dem Kartenstapel, was schon drin lag, und das irgendwo dazwischen geschoben, dass es praktisch vorgezogen wurde. Und dieses Grundkonzept ist halt in aktuellen Stapelverarbeitungssystemen immer noch drin. Nur mit dem Unterschied, also natürlich haben wir keine Lochkarten mehr und es sind in der Regel, es sind teilweise normale Rechner. Sie können auch sowas haben wie ein Cluster, der aus mehreren PCs zusammengebaut ist, halt irgendwelche 19 Zoll, ne, Geräte, die in so einem Rack drin stehen und über gescheites Netzwerk verdrahtet sind. Aber auch bei den modernen Batch-Systemen ist es noch so, dass auch da eben kein interaktiver Betrieb üblich ist. Also als Anwender kriegt man normalerweise kein Login da drauf, dass man direkt auf der Maschine irgendwie mit einer Shell arbeiten kann. Und sie haben auch da dieses Job-Management-Tool. Und der Scheduler ist hier in zwei Komponenten unterteilt. Es gibt einen Long-Term-Scheduler, der praktisch die Entscheidung trifft, ob ein Job überhaupt ins System rein darf. Also das ist der Teil, der praktisch von diesem Job-Management-Tool oder so neue Jobs entgegennimmt. Und die packt er erstmal in eine Warteschlange, wo die noch fernab, weit weg von der eigentlichen Maschine sind. Also solche Jobs, die sind noch nicht wirklich eingefügt ins System. Und irgendwann sagt er dann, weil er die Gesamtlast beobachtet, jetzt lasse ich ihn rein. Und wenn dann so ein Job drin ist, dann haben Sie ganz normal halt das laufende System mit verschiedenen Prozessen, die da aktiv sind, und dann gibt es den normalen Scheduler, der dann da vielleicht nochmal Entscheidungen trifft, mal den einen oder anderen laufen zu lassen. Wir werden uns vier Scheduler anschauen, die man nutzen kann für den Batchbetrieb. Ja, oder die dafür besonders geeignet sind. Es sind auch die einfachsten Scheduler von der Komplexität her, deswegen fangen wir auch damit an. Wir werden die auch in dieser Reihenfolge anschauen. Und der erste, First Come, First Serve, der macht eine ganz einfache Warteschlange. Das entspricht praktisch diesem Kartenstapel an der alten Maschine, Das ist etwas, wo im Prinzip immer nur ein Job oder ein Prozess läuft und der darf laufen, solange bis er fertig ist und dann kommt der nächste dran. Und dann werden wir zwei Varianten davon sehen, die das etwas komplexer betreiben. Und danach gucken wir uns einen Prioritätsscheduler an. Und bei dem ersten, wir haben noch ein paar Minuten, bis wir Pause machen. Ja, der erste macht also wirklich eine ganz einfache Warteschlange. Wenn jetzt neue Prozesse irgendwie ins System kommen, dadurch, dass halt ein neuer Prozess gestartet wird, dann hängt man das Zeug einfach hinten in die Warteschlange ein. Und der Scheduler wird immer nur dann, wenn ein Prozess fertig geworden ist oder wenn er blockiert durch eine I/O-Operation, dann wird er halt aktiviert und guckt vorne in der Warteschlange, was ist der nächste Prozess, nimmt sich den und führt den aus. Und das heißt, wir haben hier ein kooperatives Scheduling-Modell. Der Scheduler selber kann nicht einen laufenden Prozess unterbrechen, sondern der Prozess kann nur selber das tun. Das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Also er hat halt die Möglichkeit, fertig zu werden. Das ist natürlich das Beste. Er könnte blockieren durch I/O, dann nimmt er ja, wird er rausgenommen aus der Liste der bereiten Prozesse, dann kommt ein anderer dran. Oder er kann selber den Scheduler aktivieren. Er kann sagen Yield, um damit freiwillig die CPU abzugeben. Aber der Scheduler wird nicht regelmäßig irgendwie aktiviert, um zu gucken, ja, sollte ich jetzt mal einen anderen dran nehmen. Dazu mal ein Beispiel. Wir nehmen an, dass es drei Prozesse gibt, die alle zu einem einheitlichen Zeitpunkt in das System reingekommen sind. Also sie sind gleichzeitig gestartet, haben unterschiedliche Ausführzeiten, 15, 4 und 3 Takte. Und die Frage ist jetzt praktisch hier nur, in welcher Reihenfolge werden die ausgeführt? Ja, jetzt können Sie hier sehen, unter ABC habe ich mal drei verschiedene Ausführreihenfolgen gezeigt. Bei der ersten fange ich mit dem langen an, dann kommt der mittellange und dann der kurze. Ja, B ist das Gegenteil, da kommt erst der kürzeste, dann der zweitkürzeste und dann der lange. Und bei C habe ich den langen so in die Mitte gepackt. Und was ich jetzt einfach nur mal ausgerechnet habe für dieses Beispiel ist, wie die durchschnittliche Ausführdauer ist. Und dann kann man natürlich sehen, wenn ich den langen zuerst mache, dann heißt es, dass die kurzen ja, vergleichsweise sehr lange warten müssen, bis die drankommen. Also entsprechend kriege ich bei A, wenn ich das ausrechne, einen sehr hohen Wert als durchschnittliche Ausführdauer raus. Wohingegen, wenn ich die kurzen zuerst laufen lasse, dann wird es deutlich kürzer, ja? die durchschnittliche Ausführdauer. Also von 18,6 auf 10,6 runter ist ja fast so 40% Ersparnis oder sowas. Ja? Das heißt, es könnte wichtig sein, dass man vielleicht ahnen kann, wie lange ein Prozess laufen wird. Und das wird uns dann auch zum nächsten Scheduler nachher bringen, wo man versucht, das zu erkennen. Man sieht auf jeden Fall, dieser einfache Warteschlangen-Scheduler, der bevorzugt langlaufende Prozesse. Wenn Sie sich das hier mal anschauen, auf dieser Folie habe ich mal für 4 Prozesse, die zu verschiedenen Zeiten ins System kommen, aber kurz nacheinander, zum Zeitpunkt 0, 1, 2, 3, und die sehr unterschiedliche Laufzeiten haben. Der eine läuft, also die W und Y laufen jeweils nur eine Zeiteinheit und X und Z laufen 100 Zeiteinheiten. 100 mal so lang. Und dann habe ich das mal praktisch ausführen lassen von diesem First Come First Served Scheduler. Und dann sieht man, okay, also der erste, ja, dieses so ein rotes Kreuz ist immer, wann ist der Prozess ins System reingekommen, ja, damit man das einigermaßen noch erkennen kann hier in der Grafik. Der erste wird natürlich sofort ausgeführt, der läuft dann von 0 bis 1. Das heißt, der hat eine Zeiteinheit gehabt, bis er das System verlassen hat. Ja, das ist die Turnaround Time, Endzeit minus Ankunftszeit, das ist ein Turnaround von 1. Und dann kann man so einen Quotienten ausrechnen, Turnaround geteilt durch Service Time oder durch Rechenzeit. Ja, und da kriege ich hier das Verhältnis 1, weil es halt genau gleich war. Also die Gesamtzeit im System und die tatsächlich CPU-Zeit sind identisch. Also das ist das Beste, was man erwarten kann. 1 ist der beste Wert. Der nächste sieht sieht genauso gut aus, der ist zum Zeitpunkt 1 reingekommen, da ist die CPU schon wieder frei, das heißt, der rechnet auch direkt los, rechnet seine 100 Zeiteinheiten von 1 bis 101, hat also auch einen Turnaround von 100, damit ist der Quotient auch wieder 1, ist für den auch super gelaufen. Aber der nächste, da ist nicht so schön, der ist zum Zeitpunkt 2 reingekommen, der will nur eine Zeiteinheit die CPU haben, wartet aber jetzt erstmal ungefähr 100 Zeiteinheiten, weil halt der X noch läuft. Ja, das heißt, der fängt erst bei 101 an, rechnet dann eine Einheit, ist direkt fertig. Der hat also jetzt einen Turnaround von 100 und damit ist dieser Quotient auf einmal 100. Also der war 100 mal so lange im System, wie er rechnet. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, es ist generell schlecht, weit hinten in der Warteschlange zu sein. Aber für die kurzen ist es halt besonders schlecht. Deswegen habe ich noch den letzten Prozess mit reingenommen, das ist der Z. Der muss natürlich auch, der kommt zum Zeitpunkt 3 und muss dann auch relativ lange warten, bis er drankommt. Ungefähr 100, auch so um die 100 Zeiteinheiten. Der fängt bei 102 an, rechnet bis 202. Und damit hat er natürlich auch eine Turnaround-Zeit, die ungefähr 200 ist. Aber der Quotient, der sich ergibt, ist jetzt nur etwa 2. Ja, 1,99. Das heißt, für den, weil es auch ein langer ist, hat sich dieses Verhältnis nur von 1 auf 2 verschlechtert. Während für die kurzen Prozesse es dramatisch von 1 auf 100 verschlechtert wurde. Ja. Deswegen kann man sagen, langlaufende Prozesse, die fahren sehr gut mit dieser Art von Scheduling, aber Prozesse, die sehr, sehr kurz sind, die werden davon nicht ordentlich bearbeitet. Ja, das heißt, man will es in irgendeiner Form anders machen. Gut, dann machen wir jetzt die Pause. Es wird 44, machen wir bis 55.